NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zum Echo des Tages, unter anderem mit folgenden Themen: Terror, Warnung und Entwarnung, Aufregung vor dem Champions League Finale. Ob in Dortmund oder London, die Fans zählen die Minuten bis zum Anpfiff. Die CDU und der Mindestlohn, Diskussionen bei der CDA-Bundesversammlung. Der Minister und die Drohne, Opposition setzt Verteidigungsminister de Maizière unter Druck. Und afrikanische Lösungen für afrikanische Probleme. Die Afrikanische Union feiert ihren 50. Geburtstag. Am Mikrofon begrüßt sie Ulrike Bosse. Nach dem Anschlag auf den Boston-Marathon vor knapp einem Monat und nur wenige Tage nach dem Soldatenmord von London schien die Meldung glaubwürdig und dazu angetan, die gute Stimmung vor dem Champions-League-Finale heute Abend zu verderben. Es gibt, so hieß es gibt eine Terrorwarnung für Deutschland. Sofort dachten alle an die Fanmeilen, auf denen Hunderte das Champions-League-Endspiel zwischen Bayern München und Borussia Dortmund auf Großleinwänden verfolgen können. Sollten sie nun alle zu Hause bleiben? Doch die Innenminister gaben Entwarnungen. Erkenntnisse über konkrete Anschlagspläne gebe es nicht. Aus Berlin berichtet Annika Seppör.
Was ist dran an den Hinweisen, in Deutschland könnte möglicherweise ein Attentat geplant sein? Bundesinnenminister Friedrich.
Die Hinweise beziehen sich auf Personen, die in Deutschland sich befinden, sich nach Deutschland begeben wollen. Und wir sind dabei, diese Personen uns auch näher anzuschauen. Aber es gibt keine konkreten Anschlagshinweise.
Nur eine Warnung, also keine konkreten Hinweise. Der Spiegel hatte berichtet, der Präsident des Bundeskriminalamtes Zierke habe die Innenminister von Bund und Ländern gewarnt. Es gebe mehrere Verdächtige aus der Islamisten-Szene, die einen Bombenanschlag planten. Gefährdet seien auch die Public-Viewing-Veranstaltungen zum Finale der Fußball-Champions League. Neben dem Bundesinnenminister dementiert auch Sachsen-Anhalts Innenminister Stahlknecht von der CDU den Medienbericht. Stahlknecht sagte dem Mitteldeutschen Rundfunk:
Diese Sache ist besprochen worden, auch auf der Innenministerkonferenz. Wir haben das Erforderliche veranlasst und insofern arbeiten die Länder zusammen auch mit den Bundesämtern dementsprechend zusammen, um das Erforderliche zu tun, um die Sicherheit der Menschen in unserem Land und in der Bundesrepublik Deutschland zu gewährleisten.
Zwar müsse niemand Angst haben, so Bundesinnenminister Friedrich, grundsätzlich gelte aber,
dass wir seit vielen Jahren ja eine Gefährdungslage haben, die abstrakt, aber sehr hoch ist.
Gelassenheit versucht Berlins Innensenator Henkel von der CDU zu verbreiten.
Für die Fanmeile heute Abend bedeutet das, dass das ohnehin hohe Sicherheitsniveau, was in Berlin bei solchen Großereignissen stattfindet, aufrechterhalten wird. Insofern gehe ich davon aus, dass das heute ein sehr gelassenes, friedliches Fest wird. Und ich hoffe, dass sich diejenigen, die sich auf der Fanmeile einfinden werden, ein wunderbares Champions-League-Spiel sehen werden.
Zumindest in Berlin war die Fanmeile zunächst kaum besucht. Die Veranstalter glauben, das liege vor allem am regnerischen Wetter.
In Berlin hatten sich am späten Nachmittag bei Regen und Kälte in der Fanmeile gerade einmal 250 Leute versammelt, wo viele tausend Platz haben. Vielleicht werden es ja bis zum Anpfiff noch ein paar mehr. Zumindest in München und Dortmund aber strömten die Fans schon am Nachmittag in die Innenstädte, stimmten sich auf das Finale ein und hatten vor einem Terroranschlag keine Angst. Aus Dortmund berichtet Michael Westerhoff.
Dortmund feiert, singt und fiebert dem Anpfiff entgegen. Schon am Mittag haben sich Fans die besten Plätze vor den Leinwänden in der City gesichert.
Die Sonne scheint, also es lohnt sich auf jeden Fall hier zu sein, auch so früh schon.
Weil wir das Feeling den ganzen Tag über mitbekommen wollten. Wir wollten von Anfang an dabei sein.
Insgesamt werden allein in der Innenstadt 50.000 Fans erwartet. Die Stadt hat auf zentralen Plätzen drei Großbildleinwände aufgestellt. Schon seit Stunden singen sich die Fans warm.
Europapokal! Europapokal! Europapokal!
Immer wieder bekommt auch Bayern-Präsident Uli Hoeneß sein Fett weg. Steht auf, wenn ihr Steuern zahlt, heißt ein anderer Hit des Nachmittags. Von der Rentnerin bis zum Kleinkind, alle sind heute in Schwarz-Gelb gekleidet. Der ein oder andere hat sich sogar, so wie Sascha, mit einem Mario-Götze-Trikot in die Stadt getraut.
Götze ist ein guter Spieler und er wird auch immer ein guter Spieler sein. Ob der jetzt bei Bayern ist, ist jetzt eine andere Sache. Das sehe ich jetzt auch nicht so als perfekt an.
Die gute Stimmung kann auch eine Terrorwarnung nicht trüben. Angeblich planen Islamisten einen Anschlag auf ein Public Viewing in Deutschland. Kim Bem Freigang von der Dortmunder Polizei.
Wir haben keine konkreten Hinweise darauf, dass es hier in irgendeiner Art und Weise zu irgendwelchen Ausschreitungen oder Anschlägen oder was auch immer kommen könnte. Wir hoffen natürlich auf ein friedliches und tolles Fußballfest hier in Dortmund.
Rund 1000 Polizisten sind im Einsatz, die verdächtige Personen kontrollieren. Bislang feiern die BVB-Fans aber friedlich und sind optimistisch, dass ihre Mannschaft gewinnt.
2-0 für uns.
5-2 wieder, wie jedes Finale gegen Bayern.
Ich wäre auch für 5-2. Ich glaube, würde uns allen gefallen.
Ich denke mal, Dortmund wird auf jeden Fall gewinnen. Alles andere hätte sich nicht gelohnt, hier hinzukommen.
Ob Sieg oder Niederlage, die Dortmunder werden garantiert bis tief in die Nacht feiern.
Michael Westerhoff aus Dortmund. Zu den Fans in London und auf die sportlichen Aspekte dieses Finales schauen wir im Sportblock am Ende der Sendung. Für die Londoner Polizei ist das Champions League Finale heute Abend nur ein großes Ereignis, wie viele im Wembley Stadion. Besondere Gefahren für die deutschen Fans sah sie im Vorfeld nicht. Wenn in Großbritannien in diesen Tagen das Wort Terror fällt, dann im Zusammenhang mit dem Soldatenmord in London letzte Woche. Die mutmaßlichen Täter sollen Kontakte zu radikal-islamischen Strömungen gehabt haben. Nun gibt es einen Zeugen, der aussagt, der britische Inlandsgeheimdienst habe das gewusst und ausnutzen wollen. Aus London berichtet Stefanie Pieper.
Der britische Inlandsgeheimdienst MI5 soll versucht haben, einen der beiden Attentäter anzuwerben. Das behauptet ein Freund des mutmaßlichen Täters in einem Interview mit dem Sender BBC. Vor 6 Monaten soll MI5 demnach Michael Adebolajo kontaktiert und ihn gefragt haben, ob er bereit wäre, für den Dienst zu arbeiten. Adebolajo habe das Ansinnen jedoch abgelehnt. Eine Bestätigung für diese Darstellung von offizieller Seite gibt es nicht. Der Freund soll selbst Kontakte zu extremistischen Gruppen haben und wurde direkt nach dem Interview noch auf dem Gelände der BBC festgenommen. Die Polizei bestätigte heute die Festnahme eines 31-jährigen Mannes. Dieser werde verdächtigt, terroristische Taten in Auftrag gegeben oder vorbereitet zu haben. Diese Festnahme habe jedoch, so Scotland Yard, nicht direkt mit dem Mord an dem britischen Soldaten am vergangenen Mittwoch zu tun. Der mutmaßliche Islamist Adebolajo soll seinem Freund zufolge im vergangenen Jahr in Kenia festgenommen und verhört worden sein und sich danach radikalisiert haben. Adebolajo war den Sicherheitsbehörden bereits seit etwa 8 Jahren bekannt und soll Kontakt zu radikalen Hasspredigern in Großbritannien gehabt haben. Er liegt ebenso wie der zweite Tatverdächtige weiter im Krankenhaus. Beide wurden bei ihrer Festnahme von der Polizei angeschossen. Ob Antiterrorspezialisten sie bereits verhören konnten, ist nicht bekannt. Die Menschen im Londoner Stadtteil Woolwich sind nach wie vor geschockt von dem brutalen Mord an dem 25-jährigen Lee Rigby. Viele legen Blumen am Tatort nieder und gedenken des getöteten Soldaten.
Wenn die FDP so richtig sauer ist auf ihren Koalitionspartner CDU, dann wirft sie der CDU vor, sozialdemokratische Politik zu betreiben. Maßgeblich verantwortlich dafür, dass sich längst nicht nur Unternehmer und Selbstständige, sondern auch Arbeitnehmer von der CDU angemessen vertreten fühlen, ist die CDA, die christlich-demokratische Arbeitnehmerschaft. Unter ihrem Vorsitzenden Karl-Josef Laumann scheut die CDA auch vor kontroversen Debatten innerhalb der eigenen Partei nicht zurück, zum Beispiel jetzt über den Mindestlohn. Bei der CDA-Bundestagung in Münster wurde Laumann in seinem Amt bestätigt und die CDU-Vorsitzende und Bundeskanzlerin machte den Linken in der eigenen Partei ihre Aufwartung. Aus Münster, Petra Brönstrup.
Streit war gestern. Auf der Bundestagung der CDA heute in Münster demonstrierten der linksgerichtete Arbeitnehmerflügel der CDU und die Parteispitze in sozialen Fragen Einigkeit. Der Mindestlohn komme, ganz sicher, versprach die Bundesvorsitzende der CDU, Angela Merkel, zum Auftakt ihrer Rede.
Ich darf Ihnen sagen, wir werden in den nächsten Koalitionsverhandlungen darauf beharren, dass es einen Fortschritt in dieser Sache gibt, dass wir einen tariflichen Mindestlohn bekommen, ähnlich dem, was wir in der Christlich-Demokratischen Union beschlossen haben.
Die Parteichefin arbeitete in ihrer Rede ab, was der Forderungskatalog der CDA ihr vorgab. Bekämpfung von Lohndumping und Leiharbeit, auskömmliche Renten für Menschen, die wegen Krankheit früher aus dem Berufsleben aussteigen mussten oder Geringverdiener waren und deshalb nur wenig Rente bekommen. Themen, die der Arbeitnehmerschaft in der CDU auf den Nägeln brennen. Merkel ging auf alles ein.
Es ist sehr, sehr gut herausgearbeitet worden hier, was sich hier in den letzten Jahren verändert hat. Das ist nämlich die Erwerbsunfähigkeitsrente. Da müssen wir etwas tun. Und wenn wir nicht noch ziemlich viele andere Rentenfragen zu klären hätten, hätten wir in dieser Legislaturperiode das schon gemacht. Aber ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
Das war Balsam für die Seele der Arbeitnehmerschaft in der CDU. Die Christlich-Sozialen, wie sich die CDA-Mitglieder selbst nennen, fühlten sich und ihre Forderungen ernst genommen. Reaktionen.
Sie hat schon voll und ganz meine Erwartungen erfüllt.
Im Vergleich zu 2003, wo sie den wirtschaftsliberalen Kurs vertreten hat, ist sie jetzt in der Wirklichkeit angekommen. Innerlich, programmatisch und auch menschlich. Deswegen fand ich die Rede hervorragend.
Die Kanzlerin ist auf jeden Fall jetzt auf unserer Seite, auf der Arbeitnehmerseite.
Ich hätte mir durchaus vorstellen können, dass sie gerade zum Thema Mindestlohn vielleicht sich ein bisschen stärker noch engagiert hätte, als nur zu sagen, das wird kommen. Und ich finde, da sollte man sich als CDU ein bisschen stärker positionieren in dieser Frage jetzt.
Auch der Bundesvorsitzende der CDA, Karl-Josef Laumann, der auf der Bundestagung mit 93% der Stimmen wiedergewählt wurde, zeigte sich zufrieden. Er dankte der Kanzlerin mit einem Schokoherz für ihre klaren Worte. Aber Laumann stellte auch klar, dass es dabei nicht bleiben darf, dass diesen Worten Taten folgen müssten, erklärte Laumann in seiner anschließenden politischen Rede kämpferisch.
Es kann keine Zustimmung der CDA-Leute aus im Bundesausschuss der CDU geben zu einem Koalitionsvertrag, wo wir nicht zu einem robusten Mindestlohn kommen.
Am Abend wollen die 380 Delegierten auf ihrer Bundestagung in Münster über einen Leitantrag beraten. Darin hat der CDA-Bundesvorstand seine Forderungen in Bezug auf Mindestlohn, Rente, Leiharbeit und Werkverträge zusammengefasst. Die Hoffnung ist, dass sich davon möglichst viel wiederfindet im Wahlprogramm, das die CDU im Juni verabschieden will.
Bundesverteidigungsminister de Maizière hat die Bürger mehrheitlich auf seiner Seite. Dass bei dem Desaster um die Aufklärungsdrohne Eurohawk bis zu 680 Millionen Euro Steuergelder vergeudet wurden, das nimmt ihm die Mehrheit offenbar nicht so übel, dass sie ihn aus dem Amt jagen will. Bei einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Emnit sprachen sich 55% der Befragten dafür aus, dass de Maizière im Amt bleibt, nur 40% waren dagegen. Die Opposition dagegen wirft dem Minister miserables Krisenmanagement vor. Jessica Kmura berichtet.
Die Mitarbeiter im Verteidigungsministerium müssen sich jetzt durch unzählige Akten zum Eurohawk arbeiten. Sie sollen vor allem eine Frage klären: Warum wurde das Vorhaben weiter vorangetrieben, obwohl eine Zulassung im europäischen Luftraum schon früh mehr als zweifelhaft war? Im Deutschlandradio verteidigte Ressortchef de Maizière gestern den späten Stopp des umstrittenen Drohnenprojekts. Weitere Fragen will der Minister aber erst am 5. Juni beantworten, bei seiner Anhörung vor dem Verteidigungsausschuss. Für die SPD wird dort der Sicherheitsexperte Hans-Peter Bartels sitzen. Er sagte auf NDR Info, er erhoffe sich konkrete Antworten vom Minister.
Wir würden gern wissen, wann wusste man, dass das nichts mehr wird. Wirklich erst vorletzte Woche oder möglicherweise schon Anfang des Jahres oder vielleicht schon im Juli 2011, als der Global Hawk, also unsere Version Eurohawk, von den Amerikanern nach Deutschland überführt wurde und der Flieger auch keine Überflugrechte über das Gebiet der USA bekam. Also hätte man da schon sehen können, es gibt massive Schwierigkeiten mit der Zulassung in Europa.
Der Verteidigungsminister müsse jetzt erklären, ob er vertuschen wollte oder ob er das Problem schlicht nicht erkannt habe, so Bartels.
Der Rechnungshof hat geschwärzte Unterlagen bekommen. Das geht gar nicht im Verhältnis zwischen Bundesregierung und Bundesrechnungshof, der ja auch eine Art Hilfsorgan des Parlaments ist. Da kann man nicht die Position der USA beziehen und sagen, also das sind Unterlagen, die von den Beschaffungsstellen der Bundeswehr nicht an den Bundesrechnungshof weitergegeben werden dürfen. Jetzt hat de Maizière ja das Gegenteil entschieden und gesagt, plötzlich geht es doch. Also die Unterlagen sollen dem Rechnungshof vorgelegt werden. Da ist einiges schiefgelaufen in seinem Haus.
Doch Bartels weiß auch, dass die SPD selbst in dem Beschaffungsprojekt mit drin steckt. Es wurde noch unter der rot-grünen Regierung grundsätzlich beschlossen. 2006 brachte es die Große Koalition auf den Weg. Noch verlangte niemand den Rücktritt de Maizières wegen des gescheiterten Projekts. SPD-Sicherheitsexperte Bartels meint,
das ist keine Option jetzt. Wir wollen jetzt die Informationen haben. Wir wollen, dass jedenfalls jetzt das Ministerium seine Arbeit so macht, wie es sich gehört. Und dann über Konsequenzen reden. Das können auch personelle Konsequenzen sein.
Verteidigungsminister de Maizière will sich darüber vorerst keine Gedanken machen.
6 Nächte hintereinander gab es Ausschreitungen in Stockholm. Wie wird die kommende? Wie wird die 7. Nacht? Das dürften sich wohl alle Polizisten fragen, die sich in der schwedischen Hauptstadt jetzt allmählich für den Nachtdienst fertig machen. In Stockholm selbst war die letzte Nacht zwar etwas ruhiger als die Nächte zuvor, dafür gab es an anderen Orten ebenfalls Randale. Aus Stockholm berichtet Andreas Sperling.
Die Unruhen hatten zuletzt auch Trittbrettfahrer auf den Plan gerufen. Wie die Behörden mitteilten, sind randalierende Jugendliche aus anderen Städten Schwedens und aus Dänemark aufgegriffen worden. Außerdem sind die Einsatzkräfte in Stockholm gegen gewaltbereite Neonazis vorgegangen. Die Krawalle hatten in der vergangenen Nacht auf weitere schwedische Orte übergegriffen, vor allem auf Uppsala und Örebro. In Stockholms Randbezirken blieb es dagegen weitgehend ruhig. Das wird vor allem auf die Taktik der Polizei zurückgeführt, die mit vielen Einsatzkräften vor Ort war, aber auch versuchte, die Lage nicht weiter anzuheizen. Ulf Johansson von der Polizei in Stockholm. Die Situation bleibt aber weiter sehr ernst. Wir sind weiter in Bereitschaft und wir werden auch jetzt am Wochenende die Lage genauso aufmerksam beobachten wie in der zurückliegenden Woche. Die Stockholmer Polizei hatte sich für die vergangene Nacht Verstärkung geholt. Auch aus anderen Teilen des Landes waren Einsatzkräfte in die Hauptstadt beordert worden. Und auch viele Anwohner hatten wieder selbst versucht, eine Eskalation vor ihrer Haustür zu verhindern. So wie Said Ali, der zusammen mit Mitbürgern schon seit mehreren Nächten in seinem Viertel unterwegs ist. Man kann sagen, die erste Nacht war die schlimmste. Das lag vielleicht auch daran, dass die Polizei sehr gewaltsam gegen Randalierer vorgegangen ist. Sie haben auf alles eingeschlagen, was ihnen in den Weg kam. Sie konnten ja auch nicht unterscheiden, wer gut und wer böse war. Dann wurde es nach und nach immer ruhiger. Es gab auch keine Zusammenstöße zwischen Polizei und Jugendlichen mehr. Für uns war das auch wichtig, wir konnten dann mit den Jugendlichen reden. Das Engagement der Menschen vor Ort könne gar nicht hoch genug bewertet werden, heißt es immer wieder bei der Polizei und auch in der Politik. Und damit sind auch jene Organisationen gemeint, die sich schon seit längerem für die sozialen Belange der Einwanderer in den Vororten Stockholms engagieren. Der Kriminologe Jerzy Sarnecki sieht sehr unterschiedliche Auslöser für die Unruhen. Er sagte dem ARD-Studio in Stockholm, der oft angeführte Tod eines 69-Jährigen bei einer Polizeirazzia sei da nur vorgeschoben. Zum einen haben wir es mit einer großen Gruppe aggressiver Jugendlicher zu tun, die der Gesellschaft und der Polizei gegenüber negativ eingestellt sind. Viele haben ernsthafte Probleme, sind auch schon kriminell geworden. Wichtig sind auch die sozioökonomischen Verhältnisse, die Arbeitslosigkeit, die soziale Isolation, die Unfähigkeit, in der schwedischen Gesellschaft Fuß zu fassen. Und da unterscheiden wir uns auch nicht von anderen Ländern wie Großbritannien oder Frankreich, wo es auch schon solche Unruhen gegeben hat. Es wird vermutlich noch lange dauern, bis die Hintergründe der Krawalle analysiert und aufgearbeitet sind. Vertreter von Polizei und Regierung haben sich jetzt zusammengesetzt und eine erste vorsichtige Bilanz gezogen. Justizministerin Ask rief alle Beteiligten und alle Betroffenen auf, Verantwortung zu übernehmen und mitzuhelfen, die Probleme zu lösen. Das ist natürlich alles sehr fürchterlich, was hier passiert. Die Lage ist ernst und wir nehmen das auch sehr ernst. Ich hoffe, dass das so schnell wie möglich ein Ende nimmt. Es besteht weiterhin die Gefahr von Ausschreitungen. Und das bedeutet, dass Polizei und Behörden weiterhin in erhöhter Alarmbereitschaft sein müssen. In der kommenden Nacht sind Feuerwehr und Polizei erneut in erhöhter Alarmbereitschaft. Gleichzeitig haben schwedische Medien angekündigt, keine Live-Berichte von Ausschreitungen zu senden. Sie wollen so verhindern, dass Randalierer eine zu hohe Aufmerksamkeit bekommen und die Unruhen dadurch neu angefacht werden. Zuletzt hatte es harsche Kritik an einer sensationsheischenden Live-Berichterstattung vor allem im Internet gegeben.
In 16 deutschen Städten wurde heute der Deutsche Entwicklungstag begangen. Mit Diskussionen, Konzerten, Mitmachspielen versuchte das Entwicklungsministerium, die Bürger für das Engagement in Afrika, Asien und Lateinamerika zu gewinnen. Im Mittelpunkt der Veranstaltungen stand Afrika, weil die Afrikanische Union heute ihren 50. Geburtstag feiert. Bei der Feier der Afrikanischen Union in Addis Abeba wurde allerdings deutlich, dass sich dort die Staaten eines Kontinents versammeln, der zwar vielfach noch Hilfe brauchen kann, Staaten aber, die sehr selbstbewusst und eigenständig handeln. Antje Diekans berichtet.
Als die Staats- und Regierungschefs vor dem AU-Hauptsitz in Addis Abeba vorfuhren, wurden sie mit Gesang und Tanz empfangen. Afrika zeigte sich zum Jubiläum von seiner bunten und fröhlichen Seite. Der Staatenbund wurde 1963 als Organisation für afrikanische Einheit gegründet. Damals waren erst 30 Staaten auf dem Kontinent unabhängig. Der Kampf gegen den Kolonialismus stand darum im Vordergrund. Inzwischen hat der Nachfolger Afrikanische Union sich zum Ziel gesetzt, die Entwicklung auf dem Kontinent voranzutreiben und bei Konflikten einzuschreiten. Der äthiopische Regierungschef Haile Mariam Desalegn beschwor in seiner Eröffnungsrede auf dem Jubiläumsgipfel die Einheit.
This historic day marks not only a great...
Dieser historische Tag ist nicht nur ein Meilenstein für unseren Zusammenhalt. Er steht auch dafür, dass wir unsere nächste große Herausforderung in Angriff nehmen, Afrikas ökonomische Eigenständigkeit.
For the realization of Africa's socio-economic emancipation.
Lange Zeit galten die AU und ihr Vorgänger als Organisationen ohne Einfluss. Viele sprachen spöttisch vom Plauderclub der Diktatoren. Doch im 50. Jahr seines Bestehens findet der Staatenbund zu neuem Selbstbewusstsein. Kommissionschefin Nkosazana Dlamini-Zuma stellte die Erfolge in Somalia heraus. Einer AU-Truppe gelang es, die islamistische Shabab-Miliz aus der Hauptstadt Mogadischu zu vertreiben. Die Vereinten Nationen hatten es nicht gewagt, hier einzugreifen.
As we have witnessed in Somalia.
Es ist nicht lange her, dass Somalia als ein hoffnungsloser Staat angesehen wurde. Aber dann kamen unsere afrikanischen Kräfte. Sie haben ihr Leben riskiert, um Frieden zu bringen. Jetzt ist das Land auf dem Weg, sich zu erholen. Die Lage in Somalia ist allerdings immer noch kritisch, genauso wie in vielen anderen afrikanischen Ländern, beispielsweise in Mali und im Kongo. Die bewaffneten Konflikte werfen den Kontinent immer wieder zurück. Wenn wir darum über afrikanische Lösungen für afrikanische Probleme sprechen, muss deutlich sein, wir können die Waffen nur zum Schweigen bringen, wenn wir gemeinsam handeln. Wirtschaftlich verzeichnen viele Staaten südlich der Sahara zuletzt einen Aufschwung. Der Internationale Währungsfonds zählt zu den 10 Ländern mit den höchsten Wachstumsraten weltweit, ganze 7 vom Kontinent, an der Spitze das Ölland Angola. Gleichzeitig leiden aber immer noch große Teile der afrikanischen Bevölkerung unter Armut und Hunger. Die Afrikanische Union hat als eine Aufgabe für die Zukunft, diese Ungleichheiten abzubauen.
Bundesverteidigungsminister de Maizière hat eine Beteiligung Deutschlands an Waffenlieferungen nach Syrien ausgeschlossen. Man werde andere möglicherweise nicht daran hindern können, den syrischen Rebellen Waffen zu liefern, sagte de Maizière in einem Interview. Deutschland sollte sich daran aber nicht beteiligen. Innerhalb der EU gibt es unterschiedliche Meinungen, ob die syrischen Rebellen mit Waffenlieferungen unterstützt werden sollen. Heute melden diese Rebellen eine deutliche Verschärfung der schon seit einer Woche andauernden Kämpfe um die Stadt Kusir im Westen Syriens. Carsten Kühntop berichtet.
Das Amateurvideo aus dem Internet zeigt einen bärtigen Rebellen, auf dem Bauch liegend, auf einen Sandsack gestützt, eine Hand am Abzug seiner Waffe. Wir schießen auf Mitglieder von Hisbollah, der Partei des Teufels, nachdem die versucht haben, in Al-Qusair die Gegend in der Nähe des militärischen Hauptquartiers im Osten zu stürmen. So Gott will, werden sie niemals in die Stadt gelangen und wir werden den Familien der Hisbollah Geschenke schicken, jeden Tag mindestens 100 bis 200 Leichen. So Gott will, fügt ein anderer hinzu, bevor der Kämpfer den Abzug zieht. Morgen geht die Schlacht um Al-Qusair in die zweite Woche. Bei Sonnenaufgang begann die syrische Armee heute Morgen den bisher heftigsten Beschuss der Stadt, unter anderem mit Artillerie- und Boden-Boden-Raketen, unterstützt von Kämpfern der Hisbollah. Selbst im 25 Kilometer entfernten Homs war der Beschuss zu hören. Die Rebellen leisten Widerstand, so gut sie können. In einem Video sagt eine vermummte Kämpferin: So Gott will, wird Al-Qusair von den Hisbollah-Leuten gesetzt. Säubert. Wir bleiben hier und verteidigen unser Land. Und wir werden Hisbollah-Chef Nasrallah was zu kauen geben. Wir, die Männer und Frauen, werden ihre Körper zerreißen. Niemand weiß genau, wie die Dinge stehen in Al-Qusair. Sicher scheint zu sein, dass der Widerstand der Rebellen größer ist, als es das Regime erwartet haben dürfte. Nach wie vor hält die Opposition einige Stellungen. Etwa 2/3 von Al-Qusair dürften aber bereits wieder in der Hand Assads sein. Für beide Seiten ist die Stadt, sie liegt wenige Kilometer vom Nordostzipfel Libanons entfernt, strategisch äußerst wichtig. Für die Rebellen bedeutet sie sicheren Nachschub aus dem Libanon. Für das Regime würde eine Kontrolle von Al-Qusair einen Korridor öffnen, von Damaskus bis zum Mittelmeer. Dann wäre auch der Weg frei für eine Offensive gegen die Rebellen in Homs.
Und damit noch einmal zum Fußball, zum Champions League-Finale. Und wir blicken nach London. Rund 150.000 Fußballfans sollen nach Schätzungen der Behörden aus Deutschland dorthin gereist sein, und 100.000 von ihnen haben keine Eintrittskarte. Vor dem Wembley-Stadion ist es zu ersten Ausschreitungen zwischen Fangruppen von Bayern München einerseits und Borussia Dortmund andererseits gekommen. Die berittene Polizei musste eingreifen. In der Londoner Innenstadt dagegen feiern die Fans im Moment offenbar noch miteinander, nicht gegeneinander. Taufik Khalil steht mittendrin.
So, ich bin hier im Zentrum von London, Trafalgar Square. Das ist natürlich auch hier die ganz große Champions League Party. Ich muss allerdings gestehen, ich würde sagen, auf einen Bayern-Fan kommen ungefähr 10, 12, 15 Dortmunder. Stimmt das?
Ja! Das sein, ja.
Was sagt...
Tor ist es umgekehrt.
Die Bayern-Fans sagen natürlich ganz clever, bei den Toren ist es umgekehrt. Wie ist das? Woher seid ihr?
Landsberg am Lech.
Und wie zuversichtlich seid ihr für heute?
Ja, 3 zu 0.
Nein, 3 zu 0 ist richtig. Wie ist das mit den Lederhosen? Ihr habt die immer noch an, die wollten euch die ausziehen. Alles friedlich hier in London?
Alles friedlich.
Alles sehr friedlich.
Verstehen die Dortmunder sich gut mit den Bayern?
Verständlich, doch gar kein Problem. Bis zum Anstoß. Und eins wollen wir nur. Es ist, wie er gerade sagte, ein Heimsieg. 3 zu 0, das passt.
Wie sieht das aus mit dem Singen? Wer fängt an? Fangen wir mit den Bayern an. Komm, jetzt singen wir was.
Super Bayern, Super Bayern, hey, hey. Super Bayern, Super Bayern, hey, hey.
Und jetzt die Dortmunder. So, das ist der Trafalgar Square hier im Herzen von London. Das ist unglaublich und ich habe es gesagt, die Bayern-Fans hoffnungslos unterlegen. Wenn das auf dem Spielfeld so weitergeht, dann könnte es eine einseitige Partie werden, das glaube ich aber nicht. Wir freuen uns auf ein großes Fußballspiel und sagen Danke aus London.
Taufik Khalil über die Stimmung der Fans in der Londoner Innenstadt. Und was uns sportlich zu erwarten hat, dazu nun Fabian Wittke aus der Sportredaktion.
Und wir bleiben überraschenderweise beim Champions-League-Finale. Seit gut einer Stunde sind die Tore im Londoner Wembley-Stadion geöffnet. Der Ort, an dem heute Historisches passiert. Das erste rein deutsche Finale, bei dem Jürgen Klopp für einen Dortmunder Sieg diese Voraussetzung braucht.
Wir werden das Spiel auf unsere Art angehen, mit dem absoluten Wissen darum, dass wir in diesem Spiel Probleme kriegen können. Und wenn wir die Mentalität haben, diese Probleme zu lösen und daraus Kraft zu ziehen und dann unsere Fähigkeiten einsetzen, dann ist ein sehr, sehr gutes Spiel von uns. Und das muss es sein, sonst haben wir keine Chance. Wir müssen wirklich an unsere oberen Grenze spielen. Dann haben wir allerdings eine Chance und das reicht mir als Voraussetzung.
Für Bayerns besten Scorer der Saison, Thomas Müller, ist dieses Finale nichts Besonderes mehr und deshalb gibt er sich auch äußerst lässig.
Ja gut, ich kann ja nur von mir sprechen. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie sich die anderen fühlen. Die haben natürlich auch nicht diese Mordserfahrung auf dem Buckel, wie ich das schon habe in meinen 23 Jahren. Uns ist schon bewusst, was auf dem Spiel steht, aber ja, es bringt ja nichts, sich verrückt zu machen, sondern ich freue mich und ja, nicht mehr, nicht weniger.
Über 300 Millionen Menschen auf der ganzen Welt werden den Showdown um den Henkelpott heute vorm Fernseher verfolgen. Auch wenn es wirklich schwer fällt, an einem historischen Champions-League-Tag wie heute sich nochmal loszureißen und die Sportart zu wechseln, wir machen es jetzt trotzdem und kommen zu einem der bekanntesten Rennen der Formel 1. In Monte Carlo stand heute vor dem Großen Preis von Monaco das Qualifying auf dem Programm und das hat der deutsche Nico Rosberg für sich entscheiden können. Aber trotz der vierten Pole-Position seiner Karriere denkt Rosberg auch an das Endspiel in der Champions League.
Ich sitze zu Hause mit meinen Eltern heute Abend. Großes Problem, weil normal ist es einfach gelöst bei uns zu Hause. Wir sind alle für die deutsche Mannschaft. Heute wird es schwierig. Meine Mutter ist nämlich Dortmund-Fan. Ich bin Bayern-Fan. Also wir werden wahrscheinlich sehr getrennt sitzen. 3-1 Bayern.
Vom zweiten Platz, also der Formel 1, startet morgen Teamkollege Lewis Hamilton. Weltmeister Sebastian Vettel geht von Position 3 ins Rennen und ist heute Abend für den BVB.
Ja, mein Tipp. Ich denke, dass die Bayern unheimlich stark sind. Nicht nur auf dem Papier, sondern auch auf dem Platz. Aber ich glaube, dass die Dortmunder das doch schaffen können und drücke den Dortmundern ein Ticken mehr die Daumen.
Also das Champions-League-Finale heute Abend 20.45 Uhr ist dort der Anpfiff. Morgen das sechste Formel-1-Rennen der Saison und das geht los um 14 Uhr.
Das war der Sport mit Fabian Wittke und das war das Echo des Tages an diesem Samstagabend. Wahrscheinlich mit Fußball und die wenigen, die nicht gucken wollen, auch ohne Fußball. Einen schönen Abend. Am Mikrofon verabschiedet sich Ulrike Bosse.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.